Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Guten Morgen. Wir sind in der Reihe drin, Gott selbst, und wir haben verschiedene Namen gehabt in den letzten Wochen, wo Gott sich vorgestellt hat. Und eben in dem Lied, das wir gesungen haben, wurden schon verschiedene Namen vorgestellt. Und danke an das Lobpreisteam für dieses Lied. Mich hat es eben fast zerrissen. Wirklich. Und es war gut, dass danach nochmal ein Lied kam. Weil sonst wäre es jetzt noch schwerer. Und wir haben verschiedene Namen von Gott gehört, wie er sich vorgestellt hat. Und diese Namen repräsentieren Eigenschaften und Charakterzüge von Gott. Und Wesenszüge. Und ich weiß nicht, welcher Name bei dir hängen geblieben ist über die letzten Wochen. Wir hatten einige, Raphael, Elion, Adonai, es gibt noch sehr viele mehr Namen, die in der Bibel stehen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Namen Jahwe. Und das ist der Name, den Gott sich selber gibt. Es gibt sehr viele Namen in der Bibel, die Gott gegeben werden durch Erlebnisse, die Menschen erfahren haben. Und diese Erlebnisse bedingen die Namen Gottes, weil sie aus Erlebnissen heraus entstehen. Das ist heute andersrum in der Geschichte, die wir uns angucken werden, bei dem Namen Gottes Jahwe. Ich weiß nicht, in welchem Prozess du gerade bist in dieser Predigtreihe, ob du dich damit beschäftigst oder nicht. Und wir stehen ja hier vorne und wir predigen. Wir vermitteln irgendwie Wissen und wir geben Dinge weiter, die wir erlebt haben und die Gott uns aufs Herz gelegt hat in der Vorbereitung dieser Predigten. Und das sind Dinge, die kann ich dir mitgeben und ich kann die teilen, aber ich kann nicht bedingen, dass das irgendwas in dir auslöst, dass das irgendeinen Prozess startet, dass dich das bewegt, dass dich das näher zu Gott bringt, dass das deine Jesusbeziehung vertieft oder nicht. Du weißt, wo du gerade stehst, hoffentlich. Was ich dir aber sagen kann, dass mir eine Sache in der Vorbereitung dieser Predigt nochmal sehr, sehr klar geworden ist. Ich habe das in den vergangenen Predigten schon oft gesagt. Ich glaube, das zieht sich tatsächlich durch, weil ich habe mir die Predigt von der Ida angehört und bei der Ida war sehr viel los in der Woche, in der Vorbereitung dieser Predigt. Und ich habe mit Gerrit gesprochen auch, und das ist unser Pastor. Und wir hingen am Telefon und er hat gesagt, ungefähr, Basti, das war die intensivste Predigt, die ich je vorbereitet habe. Und so geht es mir auch. Das ist die, und das kann ich so sagen, anstrengendste Predigt, die ich jemals vorbereitet habe. Und in diesem Prozess habe ich gemerkt, es gibt Dinge in der Beziehung mit Gott, die kannst du nicht beschleunigen. Ich hätte ein Jahr vorher anfangen können, diese Predigt vorzubereiten. Auch 2 Jahre, 3 Jahre, ist völlig egal. Und ich würde trotzdem an einem Samstagabend da sitzen und würde die Frage stellen, Gott, was ist dein Herzschlag? Und so saß ich gestern Abend auch da. Und erst jetzt, während dieses Liedes, fange ich an zu verstehen, was der Herzschlag Gottes ist. Jetzt denken natürlich einige, okay, was kommt denn jetzt noch? Was wird er denn jetzt noch sagen? Da kommt noch was. Aber das, was wir sagen, auch mit Leben zu füllen und mit Leben zu spüren, ist das ein Brett. Und es gibt Dinge in der Beziehung zu Gott, die kannst du nicht beschleunigen. Es gibt Wissen, was wir dir vermitteln können, Wissen, was du dir aneignen kannst. Aber diese Dinge, die du weißt, in der Beziehung zu Gott und auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung auch, ob Familie, Freund, Freundin, Ehepartner, völlig egal, die kannst du nicht beschleunigen, dadurch, dass du um Dinge weißt. Du musst dich trotzdem da durchfressen und trotzdem da durchgehen. Und das ist extrem undankbar manchmal. Und so saß ich gestern Abend da und habe Gott wirklich gefragt, was willst du tun? Und wenn du mir jetzt keinen Zettel gibst, der vom Himmel fällt, und das Gebet habe ich eben auch gesprochen, wenn jetzt hier kein Zettel reingeflogen kommt, wo drauf steht Nein, dann werde ich auch diese Predigt halten und dann werde ich das tun mit dir zusammen. Und der Zettel kam nicht, deswegen stehe ich hier. Wir beschäftigen uns mit dem Namen Jahwe und dazu ist es wichtig zu wissen, wann dieser Name auftaucht. Dieser Name taucht das erste Mal auf in Verbindung mit Mose. Mose ist jemand, der dir vielleicht bekannt ist, vielleicht aber auch nicht. Mose ist jemand, der ausgesetzt worden ist zur ägyptischen Zeit als Kind in einem Korb in einen Fluss. Wurde gefunden von einer ägyptischen Prinzessin. Und er wurde aufgenommen. Er wurde versorgt am ägyptischen Hof. Und die Ida hat das in ihrer Predigt auch gesagt. Ägypten generell, wenn Ägypten in der Bibel auftaucht, dann steht das immer für Gefangenschaft. Eine Zeit des Jochs, eine Zeit der Gefangenschaft, eine Zeit der Sklaverei. Und Mose wurde in diesen Korb gelegt, ausgesetzt, wurde gefunden, wurde aufgenommen und wurde 40 Jahre lang an dem ägyptischen Hof unterrichtet, in allem, in Wissen, in den Kulturen, in allem, was dazugehört, und wurde gut versorgt. Und dann, mit 40 Jahren, hat er gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Hier wird Sklaverei betrieben und es gibt da ein Volk, das Volk Israels, das Volk Gottes, ein auserwähltes Volk, was leidet. Und er fühlt sich damit nicht wohl und versteht, da läuft irgendwas falsch. Und dann kommt es so, um die Geschichte ein bisschen knapp zu halten, dann kommt es so, dass er durch die Straßen läuft und dann auf einmal sieht er, wie einem Israeliten, einem Sklaven Unrecht angetan wird. Und er geht dazwischen von einem Ägypter und er schlägt den Ägypter. Er bringt ihn um. Und dann verscharrt er den im Sand. Also es ist noch nicht mal so, dass er irgendwie den umbringt und sagt so jetzt, oh, jetzt renne ich einfach weg, sondern er bringt ihn um, er weiß, was er getan hat und er verscharrt diese Leiche im Sand. Und dann geht's weiter. Danach kommt das aber raus. Und er begegnet noch zwei anderen, die sich streiten. Er greift in das Gespräch ein und die sagen im Prinzip, ey, was willst du denn jetzt von uns? Willst du dich hier aufspielen als Richter und willst du uns am Ende genauso umbringen, wie du den anderen umgebracht hast? Und dann checkt Mose, okay, das ist rausgekommen. Und er flieht. Mose flieht, geht ins Exil, ist geflohen, raus. Seinen ganzen Stand verloren, alles weg. Und er wird Schafhirte. Er lernt eine Frau kennen in der Wüste, er lernt den Schwiegervater kennen, in der Reihenfolge, und hütet am Ende Schafe und ist ein Entflohener aus dem ägyptischen Reich. Weil er aber auch weiß, dass das ägyptische Reich ihm nach dem Leben trachtet. Die verfolgen ihn auch. Er kann keinen Fuß mehr da reinsetzen. Und da sind wir. Wir sind in der Wüste. Mose passt auf die Schafe auf seines Schwiegervaters. Und dann kommt die Begegnung mit Gott. Hier begegnet Gott Mose. Und das, was Mose sieht, ist ein brennender Dornenbusch. Ein Busch, der brennt, aber nicht vom Feuer verzehrt wird. Mitten in der Wüste. Und da sind wir. Und da steigen wir in den ersten Bibeltext ein. Der steht in 2. Mose 3, Vers 4. Wenn du eine Bibel hast, dann schlag die auch gerne auf. Guck da gerne mit rein. Schreib dir gerne Dinge auf, sonst geht's verloren. Und das wäre schade. Mindestens. Da steht: Als aber der Herr sah, dass er hinging, also Mose, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters und der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Das Erste, was hier deutlich wird, als Gott Mose begegnet, ist, er nennt ihn beim Namen. Er sagt nicht, hey du, oder er sagt, alle Anwesenden, bitte nicht zu nahe treten, oder du da hinten mit der Brille oder mit dem schönen Pulli oder mit dem Stab oder mit den paar Schafen, sondern er sagt, Mose, Mose. Er nennt ihn beim Namen. Gott nennt Mose beim Namen. Und Mose sagt, ja, ich bin hier, hier bin ich. Und dann soll er nicht näher herantreten und soll seine Schuhe ausziehen, weil das heiliges Land ist. Und später lesen wir in Vers 6 dann noch, und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, Abrahams, Isaaks, Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht. Ich kann dir sagen, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen gottesehrfürchtigen Moment hattest. Wirklich voller Ehrfurcht warst. Ehrfurcht im Sinne von respektive Ehrerbietung. Ich habe mich in der Vorbereitung dieser Predigt selten so unwürdig gefühlt, eine Predigt vorzubereiten. Damit meine ich nicht, dass Gott mich irgendwie niedergemacht hat, runtergedrückt hat oder sonst wie, sondern in der Vorbereitung ist mir mehr als sonst klar geworden, mit wem wir das eigentlich zu tun haben hier. Und wenn wir uns das klar machen, dann bedeutet das, glaube ich, ziemlich viel. Mose versteht das. Nachdem Gott sagt, ich bin der Gott deiner Ur, deiner Vorväter, deiner Vorfahren, in dem Moment checkt Mose, okay, jetzt weiß ich, mit wem ich es zu tun habe. Jetzt verstehe ich es. Und er verhüllt sein Angesicht, weil er so voller tiefen Respekt ist, dass er das nicht, der kommt nicht klar. Und er hat das Gefühl, er muss sich verhüllen, weil er der Präsenz Gottes nicht würdig ist. Aber er hat verstanden, er hat es mit Gott zu tun. Jetzt ist es so, dass wir heute nicht wie früher im Alten Testament keine langen Rituale durchführen müssen, um Gott zu begegnen. Wir müssen keine Reinigungsrituale durchführen, wie das früher war. Und wir müssen verschiedene Stationen in Tempeln durchlaufen, damit wir am Ende im Zentrum ankommen und dann mit Gott reden können. Das war früher so. Das ist heute nicht mehr so. Jesus ist gekommen, ans Kreuz gegangen und hat diese Brücke gebaut, bei der es auch früher schon nicht um tote Prinzipien ging, sondern immer um Beziehung. Und diese Beziehung gilt auch heute noch. Und wir können Gott anrufen. Und wenn ich für mich spreche, vielleicht gilt das auch für dich, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich nicht ganz nah dran bin an dem, mit wem ich es eigentlich zu tun habe. Gott ist derjenige, der alles in sich vereint. Und Gott ist Liebe und Gott ist Beziehung. Aber Gott ist auch derjenige, der über allem steht. Der König der Könige. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich würde eher ein Knie beugen vor der damaligen Queen von England als vor Gott. Und wie kann das sein? Aus Höflichkeit. Wir müssen daran denken, mit wem wir es hier zu tun haben. Das ist wichtig. Mose hat das verstanden. Vielleicht vergessen wir das manchmal in unserem Alltag, in unserer Kirche, in deinem geistlichen Leben. Es geht nicht darum, toten Prinzipien hinterher zu rennen, aber es geht darum, zu verstehen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Und wer ist das? Mose hat das verstanden. Wir lesen mal weiter in dem nächsten Vers, 2. Mose 3, Vers 7, wo steht, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Hier werden drei Dinge deutlich, schon im Wesen Gottes. Gott ist jemand, der dir begegnet. Gott ist an erster Stelle jemand, der sieht, der hört und der erkennt. Das bedeutet, Gott ist ein Sehender, ein Hörender und ein in Beziehung tretender Gott und keine Wolke, die über allem schwebt und die alles irgendwie nur so halb mitbekommt und die nicht konkret ist, die irgendwo im Universum rumschwirrt, aber eigentlich nichts zu melden hat und irgendwie sein Ding macht, so, ja. Hier wird schon deutlich, ich habe gesehen, ich habe gehört und ich habe erkannt. Gott ist ein Gott, der in Beziehung tritt. Und dann geht das weiter. Die kurze Frage an dich. Ich weiß nicht, wie das heute aussehen würde, wenn jetzt, wenn Gott sich dir offenbaren würde, ob es jetzt ein brennender Dornbusch oder ein brennender Weihnachtsbaum wäre. Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde. Ob ich mir den Feuerlöscher schnappen würde und ich würde das Ding versuchen zu löschen. Oder ob ich verstehen würde, was da passiert. Spannend zu gucken, wie es damals passiert ist und wie es vielleicht heute passiert oder auch nicht passiert, keine Ahnung. Und wir lesen weiter und wir kommen jetzt zu den Versen. Das ist ein bisschen viel Text, aber ich schaffe das. Wir gehen da zusammen durch, wo der Name Gottes offenbart wird. In 2. Mose 3, Vers 10 steht, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist die Luther-Übersetzung. In den meisten anderen Übersetzungen wird es übersetzt mit, ich bin, der ich bin. Ja, gibt ein paar Facetten dieses Namens, aber im Kern bedeutet das, ich bin, der ich bin, im Hebräischen auch. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Ich habe am Anfang gesagt, dass es normalerweise so ist, dass Geschichten den Namen Gottes bedingen. Menschen erfahren Dinge und geben Gott daraufhin den Namen Heiler, Sehender, Versorger. Hier ist es andersrum. Gott beginnt mit dem Namen und das ist die einzige Stelle oder die erste Stelle, in dem Gott sich mit Namen vorstellt. Vorher ist er natürlich auch schon Vorfahren begegnet, aber das waren mehr Titel. Ja, Herr Adonai, das waren Titel Gottes, die ihn umschreiben. Das wäre so, als wenn ich jetzt zu dir hingehen würde, Uchi, und würde sagen, ja, ich habe schon viel von dir gehört, du bist doch derjenige, der sein Müsli mit Wasser isst, oder du bist doch derjenige, der morgens gerne früh aufsteht, oder der seinen Kaffee gerne schwarz trinkt. Du bist doch der, der letzte Woche da bei dem Fußballspiel da die Karten verloren hat, oder so. Keine Ahnung, was auch immer. Du bist doch der mit der Brille, du bist doch derjenige, der mich letztens mal danach gefragt hat, ob er mein Auto haben kann oder was auch immer. Das sind Umschreibungen einer Person. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Gott wurde bis hierhin umschrieben und jetzt tritt der Moment ein, in dem Gott sich selbst vorstellt mit Namen und sich selbst beim Namen nennt. Und das bedeutet, biblisch gesehen, hier passiert eine intime Begegnung. Denn wenn Gott sich mit seinem Namen offenbart, dann entsteht Verbindung und Beziehung. Und er sagt, ich werde sein, der ich sein werde, anders, ich bin, der ich bin. Und es ist wichtig zu wissen für dich, dass dieser Name Jahwe ein Name ist, den du in deiner Übersetzung tendenziell wahrscheinlich nicht finden wirst. Dieser Name taucht nicht auf, wenn du die verschiedenen Übersetzungen durchgehst, dann wird dieser Name ungefähr nullmal auftauchen. Außer in einer Übersetzung, die nennt sich Elberfelder Übersetzung, da steht der Name explizit drin. In allen, fast allen anderen Übersetzungen steht der Name nicht drin. Und außerdem, das hat damit zu tun, dass dieser Name durch Ersatznennungen ausgeglichen worden ist. Das bedeutet, da steht dann entweder Herr oder Adonai oder etwas anderes. Und bis heute ist es jüdische Tradition, dass dieser Name nicht ausgesprochen wird. Wenn du irgendwann in Israel bist und du begegnest, oder auch hier, du begegnest jüdischen Gottesdiensten, dann wird dieser Name tendenziell nicht ausgesprochen, weil die Ehrfurcht davor, vor diesem Namen so groß ist und die Furcht davor, diesen Namen zu missbrauchen, dass er nicht ausgesprochen wird. Ich denke, auf der einen Seite kann man sich eine Scheibe davon abschneiden, um zu wissen, mit wem ich es hier eigentlich zu tun habe, wenn ich Gott beim Namen nenne. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es wichtig ist, Dinge beim Namen zu nennen. Interessant hier ist, ich glaube, das ist der erste überlieferte Fall in der Geschichte der Menschheit, in dem ein "Ich frage für einen Freund" kommt. Ja? Ich finde das so herrlich nachvollziehbar, dass Mose hier steht. Er steht einem brennenden Dornbusch gegenüber, großes Brimborium. Und Gott textet ihn zu und sagt, Junge, du hast einen Auftrag. Du gehst nach Ägypten und du holst sie da raus und du machst das. Und Mose steht dann da und sagt, ja, aber ich kann ja nicht schwätzen und ich kann ja eigentlich nicht reden und ich kann das nicht. Und wer bin ich denn, dass ich das jetzt machen soll? Er geht halt ein bisschen hin und her und Gott sagt im Prinzip, du willst das tun. Und dann sagt Mose, total nachvollziehbare Reaktion, wenn ich jetzt zu meinen Freunden gehe und zu meinem Volk, und wenn ich denen sage, der Gott eurer Väter hat mich zugesandt, und die werden mir sagen, ja, aber wer ist das denn? Was soll ich denen erzählen? Da haben die ein elendlanges Gespräch über Zukunft, über Berufung, über Auftrag. Und dann am Ende kommt die Frage, mit wem habe ich es ja eigentlich zu tun? Er wusste schon, okay, das ist Gott, aber wie ist dein Name? Wie soll ich dich nennen? Stell dir vor, du bist auf einer Hochzeit, auf einer Feier, auf einer Party, was auch immer, keine Ahnung. Und du hast ein richtig gutes Gespräch und du stellst dich am Anfang vor und jeder kennt das, ne? Du sagst, ach hi, hallo, ja, ich bin der Basti, du bist der? Ja, ich gehe weg, guck den an, ah. Wie heißt der nochmal? Und dann versucht man das über Wege rauszufinden. Ja, hier der, der hat mir doch eben noch der, jetzt, sag doch mal. Ja. So, und dann versuchst du irgendwie Gesprächen zu lauschen, in denen andere den Namen erwähnen, damit du dann wieder hingehen kannst und kannst sagen, ja, das ist doch der Uchi. Ja. Und ich glaube, das ist hier ein bisschen vergleichbar, ein Fall von, hey, ich frag für einen Freund. Aber es ist auch nachvollziehbar, weil Mose ja wissen möchte, wen soll ich hier benennen? Mit wem habe ich es zu tun? Und das tut Gott dann auch. Ich bin, der ich bin. Das ist der Name, den Gott sich hier gibt. Ja, und jetzt habe ich mich gefragt, was fange ich damit an? Jetzt habe ich diesen Namen, Mose hat diesen Namen, und geht damit zu seinem Volk. Ich bin der Ich Bin. Was bedeutet dieser Name? Wir gehen mal aufs nächste Bild. Wer kennt diesen Mann? Hände ganz nach oben bitte, sonst kann ich das nicht einschätzen. Okay, so ungefähr ein Drittel, vielleicht ein bisschen weniger. Wer kennt den Vornamen dieses Mannes? Wie heißt er? Nee, das ist der Stefan. Stefan mit Nachnamen Hip. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht habt ihr das früher auch gegessen. Ich habe das geliebt, auch weil das einfach super süß ist. Und da steht Hip drauf und da stehen ganz viele Dinge drauf. Ohne Zuckerzusatz, 100% Biofrüchte. Ab dem 5. Monat gehöre ich zu. Ist gut, ist lecker. Äpfel mit Bananen. Und diese Werbung, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber früher war die auf jeden Fall, die war sehr prägnant, die hing mir im Kopf. Und dann hat er immer gesagt, da wurde die Werbung abgespielt und am Ende kam immer, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und ich habe mich immer gefragt, wofür denn jetzt? Wofür steht er denn jetzt? Und ich habe da angerufen bei Hip, wirklich. Und ich habe da den Kontakt aufgesucht und das ist wirklich so, eine Gruppe von Muttis, die da abgebildet sind, die den Kundenservice machen, was das Verbrauchen der Sachen angeht. Ich habe leider keinen erreicht. Ich habe zweimal angerufen, ich habe dir noch eine Sprachnachricht hinterlassen, aber es ging keiner dran. Ich weiß nicht, ob die nicht mit mir reden wollten. Meine Frage wäre gewesen, ich weiß ja, was ihr macht, aber wofür genau steht denn jetzt Hip? Ich wäre gespannt gewesen auf die Antwort und auch hätte ich gefragt, okay, jetzt hast du mir gesagt, wofür Hip allgemein steht, aber wofür steht denn Hip für dich? Ich weiß nicht, wofür Hip für dich steht, was du damit verbindest. Ich verbinde damit ein Essen bei Oma, ein bisschen Fernsehen am Sonntag. Vielleicht verbindest du was ganz anderes damit. Was hier in der Geschichte deutlich wird, wofür steht Gott, lässt sich erstmal reduzieren auf drei Dinge, die auf Mose Bezug nehmen. Also wofür steht der Name Ich Bin, der Ich Bin, bezogen auf, wofür steht der Name hier in der Geschichte Mose? Und ich denke, daraus können wir einiges ableiten. Und wir gucken mal in die erste Stelle, wo steht 2. Mose 3, Vers 10. So, geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führst. Also Gott ist hier Auftraggeber. Gott ist Auftraggeber und gibt Auftrag und sagt so, nun geh hin, ich will dich zum Pharao senden, geh hin. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist in der nächsten Folie, Gott ist ein begleitender Gott. 2. Mose 3, Vers 12, er sprach, ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Also Gott gibt einen Auftrag. Ich bin der Ich Bin. Jahwe ist Auftraggeber und Jahwe ist auch begleitender Gott. Er geht mit, wenn er den Auftrag gibt. Er geht mit. Das Dritte ist, Jahwe ist ein Gott der Verheißungen. Und er sprach weiter zu Mose, so sollst du den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Das sind drei Aspekte, die sich dem Namen zuschreiben lassen. Also ich bin das alles. Außerdem bedingt dieser Name aber auch die Unveränderbarkeit Gottes. Ich bin der Ich Bin. Was bedeutet das? Ich war schon immer der Ich sein werde. Ich war schon immer der Ich war und ich werde auch immer sein, der Ich sein werde. Ich bin der Ich Bin. Und dieser Jahwe-Name ist Vorsatz zu ganz vielen anderen Dingen in der Geschichte der Bibel. Jahwe Rapha ist zum Beispiel etwas, was wir auch später noch sehen werden. Das sind Namensvorsätze, im Prinzip wie ein Vorname, die Dinge, die danach kommen, bedingen. Also ich bin der Heiler, ich bin der Arzt, ich bin der Ich Bin. Und dieses Ich Bin der Ich Bin gilt für alles, was danach kommt. Das ist der Startschuss für alle möglichen Wesenszüge Gottes, die in folgenden Namen darin vereint werden, um das zu verstehen. Und dieser Name ist unendlich und ungreifbar und manchmal unnahbar und unendlich groß. Und deshalb schwierig zu greifen. Hier wird deutlich, wer Gott für Mose ist. Aber die Frage ist am Ende, ich kann dir ganz viel erzählen darüber, was Gott über sich selbst erzählt. Ich möchte dich bitten, in dem nächsten Bild, Du siehst, du hast wahrscheinlich eine Karte auf deinem Stuhl liegen mit einem kleinen Stift, gesponsert von Schweden. Und ich bitte dich darum, nur auf die Vorderseite, sind beide Seiten leer, jetzt frag mich, was jetzt Vorderseite, aufzuschreiben, auf eine Seite deiner Wahl, du bist, und das selbstständig auszufüllen. Dabei steht die Frage im Raum, also du bist bezogen auf Gott. Ich bin der ich bin, Gott ist der er ist. Wer ist Gott für dich? Du kannst einen Namen aufschreiben oder einen Aspekt Gottes, der für dich gerade besonders präsent im Leben ist. Das können mehrere Sachen sein, das kann aber auch nur eine Sache sein. Das kann ein Titel sein, ein Name, den wir hier vielleicht in dieser Predigtreihe durchgenommen haben. Wichtig ist, dass du für dich aufschreibst, wer ist Gott jetzt gerade heute in dieser Lebensphase für dich? Nimm dir einen Moment, schreib das auf, erforsche dein Herz und nimm dir Zeit dafür und schreib das auf. Währenddessen gucke ich mal, ob das hier noch gut ist. Wenn du das aufgeschrieben hast, ob das ein Name ist oder eine Eigenschaft, nimm dir die mit. Nimm dir die mit nach Hause und nenne Gott bei dem, was du aufgeschrieben hast. Wir lesen in Römer 10, denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Uchi, du arbeitest beim TÜV, ne? Stell dir mal vor, wir würden beim TÜV zusammenarbeiten und wir würden irgendwas prüfen und wir würden in der Werkstatt stehen und wir würden zusammenarbeiten. Ich glaube, wir hätten eine gute Zeit. Und stell dir mal vor, wir würden auf diese Art und Weise miteinander arbeiten, die würde so aussehen, dass ich dir eigentlich gar nichts von dem benennen kann, was wir brauchen und mit dem wir arbeiten. Und wir würden eigentlich die ganze Zeit nur in der Werkstatt hängen und sagen, hier Uchi, gib mir mal den Dings, guck mal, daneben liegt doch der, gib mir mal bitte den anderen, den nett, also wenn wir nach Stunden bezahlt werden würden, wären wir reiche Männer. Absolut. Danach, aber wir würden nichts geschissen kriegen, ja. Wir müssen Dinge beim Namen nennen. Und ich habe drei Sachen mitgebracht, bei denen ich gerne mal herausfinden möchte, ob du eigentlich in der Lage bist, diese Sache überhaupt zu benennen, die wir im Alltag benutzen, oder ob du da genauso verzweifelt bist wie ich. Und wir gucken mal aufs nächste Bild. Wer kann mir sagen, wie dieser Teil des Löffels heißt? Okay, das wäre krass gewesen. Das wäre so eine Wer-wird-Millionär-Frage. Das bedeutet Laffe. Der Teil dieses Löffels heißt Laffe. Wer hat das schon mal gehört? Echt jetzt? Warst du schon mal bei Wer wird Millionär? Geh da hin. Ruf den ja auch an. Nächstes Bild. Was ist das? Was würdet ihr tippen? Du hast gesagt Fuß? Kuhfuß? Ja? Nee? Das ist die Finne. Das ist die Finne eines Hammers. Benutzen wir sehr, sehr oft. Ziegenfuß ist das dicke Ding. Das ist was anderes. Nächstes Bild, letztes Bild. Was ist das hier? Diese Teile des Reißverschlusses. Was würdet ihr sagen? Das ist richtig, Finn. Das ist aber nur ein Teil, Teil der Antwort. Das wären 50% bei der Klausur.
Ein blauer Reißverschluss.
Ja. Nochmal? Detlef, ihr könnt euch zusammentun. Ja, genau, das sind die Krampen oder ist eine Krampe. Noch nie gehört vorher. Es ist wichtig, dass wir Dinge beim Namen nennen. Denn Namen bedingen Existenz. Namen bedingen Existenz. Bevor etwas nicht benannt ist, existiert es eigentlich nicht. Und ich kann es nicht benennen, ich kann damit nicht in Beziehung treten. Und das ist das, was Gott hier tut. Er nennt seinen Namen und dadurch wird Beziehung ermöglicht. Wie sollen wir Dinge anrufen und benennen, verkünden, loben, preisen, die wir nicht beim Namen nennen können? Wie soll das funktionieren? Das funktioniert nicht. Und wir haben über die Geschichte der Bibel verschiedene Namen kennengelernt. In der letzten Predigtreihe, in der Predigtreihe, jetzt haben wir verschiedene Namen kennengelernt. Wir gucken auf die nächste Folie, die letzte, vorletzte Folie, wo drei Namen aufgelistet sind, die wir gehört haben. Das ist einmal Jahwe Rapha, wo steht, ich bin der Herr, dein Arzt. El-Roi, der Name, der sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und El-Elyon, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Was hier passiert ist, Gott offenbart Namen. Und durch die Offenbarung Gottes ruft Gott Menschen in neue Identitäten hinein. Das ist wichtig, dass du das verstehst. Gott offenbart sich und offenbart Teile seiner Identität. Und wenn er das tut, dann beruft er dadurch Menschen in neue Identitäten hinein. In der Geschichte von Mose, 2. Mose 15, 26, wo er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, macht er Bedürftige zu Gestillten. Menschen, die nach Wasser suchen, Menschen, die krank sind, zu Geheilten. In der Geschichte von Hagar, der Magd, über die Ida gepredigt hat, geht es darum, dass von Erniedrigung her hingegangen wird zu, ich werde gesehen, ich werde geachtet. Das ändert nicht die Umstände, wie die Ida das so schön gepredigt hat, aber das ändert die Perspektive, die ich habe. Ich werde gesehen und geachtet und Gott ist mit mir. Bei El Elyon ist es so, dass der höchste Gott, neben dem kein anderer bestehen kann, demütig machen soll. Immer wenn das genannt wird, geht es darum, Gott als Höchsten zu benennen und in Dienerschaft zu berufen. Und deutlich zu machen, Gott steht im Mittelpunkt des Zentrums, steht im Mittelpunkt des Universums. Gott ist das Zentrum allen Lebens, aller Dinge. Nicht du, kein König, kein Reich, nichts. In die Dienerschaft zu berufen. Jedes Mal, wenn Gott sich über die Bibel hinweg offenbart mit seinem Namen, ruft er durch die Offenbarung seiner Identität Menschen in neue Identitäten rein. So ist es bei Mose genauso. Mose war ein Entflohener, der auf einmal damit auseinander konfrontiert wurde, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Er ist aus Ägypten geflohen, weil er da jemanden umgebracht hat. Und Gott sagt ihm erst hinterher, dass die Leute, die ihn verfolgen, eigentlich schon tot sind. Also nachdem er ihm den Auftrag gibt. Wie muss Mose sich gefühlt haben, nachdem er gehört hat, jetzt gehst du mal in die Bank, die du vorher ausgeraubt hast und holst mal einen Kontoauszug. So, wie würde der sich, also. Und dann sagt Gott, ja, die Leute sind schon tot. Geh hin, mach. Und da wird Mose vom Entflohenen zum Befreier eines ganzen Volkes. Gott ruft in neue Identitäten. Durch die Bank weg. Und wir sind am Ende von der Predigt angekommen. Wir gucken auf die nächste Folie, wo steht, Jahwe, ich bin, der ich bin. Wer bist du? Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Gott hat sich jetzt vorgestellt. Gott hat dir seine Identitäten gezeigt, hat dir deine Namen genannt, hat sich verschiedenartig vorgestellt, hat dir verschiedene Visitenkarten gegeben, wahrscheinlich nicht jedem die gleiche. Ich glaube nicht, dass bei jedem das gleiche jetzt auf dieser Karte draufsteht. Gott offenbart sich auf unterschiedliche Art und Weise, mit Namen und allem, was dazugehört. Und jetzt ist die Frage an dich, okay, du weißt vielleicht ein Stück weit mehr, wer Gott ist. Und wenn du deine Karte, deine Visitenkarte jetzt rumdrehst, bitte ich dich darum, schreibe auf, wer du bist. Ich weiß, das ist eine unendlich große Frage, die du auf unendlich viele Arten und Weisen beantworten kannst. Vielleicht ein Tipp. Schreibe auf diese Seite des Kärtchens einen Aspekt deines Lebens, ein Teil deiner Identität, in der du am meisten herausgefordert bist, in der du ein Thema hast, in der du am Struggeln bist, in der du am Kämpfen bist, in der du mit dir am Ringen bist. Schreib das auf, damit du die Dinge beim Namen benennen kannst. Und wenn du das machst, dann hast du jetzt zwei Dinge in der Hand. Du weißt, wer du bist, und du weißt auch, wer Gott ist und wie du ihn erreichen kannst. Und die Band kann schon mal anfangen, uns in den Lobpreis zu führen gegen Ende des Gottesdienstes. Und nimm diese Karte mit nach Hause und nenn Dinge beim Namen. Solange du Dinge nicht beim Namen nennst, werden sie nicht existieren und du wirst verdrängen, ignorieren, was auch immer. Das ist bei Gott genauso. Wenn du durch den Tag gehst, nenne Gott beim Namen. Rufe Gott bei dem Namen an, der vielleicht für dich gerade präsent ist in deinem Leben und der dir was zu sagen hat oder was zu sagen hatte. Lass Gott nicht jemand sein, der irgendwie überall drüber schwebt und der nicht greifbar ist, sondern nenn die Dinge beim Namen, was dich betrifft und was Gott betrifft. Und du hast jetzt die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Du hast ja jetzt eine Karte. So, du weißt ja, wie du ihn erreichst, wie du ihn nennen kannst, wie du ihn anrufen kannst. Und tu das auch. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.